Wir sind die Journalistikstudierenden Alexander und Felix. Der VfB Eichstätt feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen.
In dieser Folge reisen wir mit euch deswegen einmal durch die Geschichte des VfB Eichstätt. Und dazu haben wir uns Vereinsurgestein Sepp Schiebel und den ehemaligen Spieler Michael Panknin eingeladen.
In einem Eichstätt vor unserer Zeit. Ein Podcast der Journalistik an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts In einem Eichstätt vor unserer Zeit.
Alle Hintergründe und Folgen unseres Podcasts findet ihr jederzeit auf www.eichstätt-podcast.de.
Ja, servus Michi. Was ist denn so deine erste Erinnerung, die du mit dem VfB Eichstätt verbindest?
Servus. Meine erste Erinnerung ist tatsächlich an die Weihnachtsfeier. Und zwar 2015 war das, glaube ich. Ja, ich bin ja im Winter dann zum VfB Eichstätt gewechselt, weil ich dann auch beruflich in der Region eben war. Und ja, habe dann, als der Transfer dann fix war, wurde ich ja zur Weihnachtsfeier eingeladen. Damals noch im VfB Sportheim. Genau, und da habe ich dann die Mannschaft ein bisschen kennengelernt. Einige Spieler kannte ich aus gegenseitigen Duellen von meinem vergangenen Verein. Aber ansonsten kannte ich eigentlich niemanden so wirklich. Und ja, erste positive Erfahrung gemacht.
Okay, alles klar. Naja gut, das ist ja wahrscheinlich ein sehr, sehr entspannter Einstieg bei einer Weihnachtsfeier. Das ist, glaube ich, bei Fußballvereinen allgemein mit der angenehmste
Part. War für mich aber auch dann gleichzeitig auch spannend, oder weil das auch gleichzeitig war mit der Vorstellung vom neuen Trainer, vom Markus Mattes, der ist dann gleichzeitig mit mir gekommen damals.
Ja. Okay, ja, das Erfolgsduo quasi dann direkt beim VfB.
Ja, Sepp, warst du auch auf dieser Weihnachtsfeier eingeladen oder was war denn deine erste Erinnerung an den VfB?
Ja, das liegt schon ein paar Jahre zurück. Ich war noch ein kleiner Junge, als ich den VfB angeschaut habe gegen die Bayern München. Das war 1970. Und später habe ich dann den Verein gewechselt. Ich war früher beim SV Marienstein und bin dann in der Jugend noch zu VfB gewechselt. Und ja, war dann auch 1975 habe ich mein Debüt in der ersten Mannschaft gefeiert und seitdem bin ich eigentlich sehr eng mit dem VfB halt verbunden.
Schön. Ich mache jetzt mal einen Sprung ganz an den Anfang der Geschichte des VfB. Wir haben nämlich mal in den Aufzeichnungen gekramt und haben herausgefunden, dass die ältere Vereinsgeschichte des VfB eher ein großes Auf und Ab war in der Zeit von der Gründung bis zur Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Das erste große Highlight war dann wohl das Freundschaftsspiel des VfB gegen die zweite Mannschaft des FCN. Von welchem Fußballverein bist du eigentlich Sympathisant?
Du hast das gerade schon angesprochen. Ich bin, seitdem ich denken kann, Clubfan. Mir sagt man auch, ich bin leidensfähig.
Ja, natürlich.
Hab noch kein graues Haar, obwohl ich Klubberer bin. Und am letzten Wochenende war das für uns natürlich ein Highlight oder Glück und Dusel, dass wir die Klasse erhalten haben.
Apropos Dusel, wenn wir nochmal bei 1920 bleiben, ein Abstieg folgte beim VfB anfangs dem nächsten. Der Club konnte jetzt am Wochenende noch abwenden, aber der VfB ist nach und nach immer wieder abgestiegen. 1956 sogar aus der zweiten Amateurliga als Tabellenletzter. Sepp, was meinst du, war das der absolute Tiefpunkt der Vereinsgeschichte des VfB?
Mit Sicherheit nicht. Damals war die zweite Amateurliga eine sehr hohe Liga. Und mit dem zweiten Weltkrieg hat es natürlich immer ein Auf und Ab gegeben. Aber der Tiefpunkt war, als wir in den 80er Jahren in die C-Klasse abgestiegen sind. Wir waren Bezirksliga und sind dann durchgereicht worden. Und das war eigentlich der Tiefpunkt, 7 Jahre C-Klasse, das war genug. Ja, und dann kam die Wende.
Wenn ich jetzt auf meinen Zettel schaue, wurde es dann natürlich deutlich, deutlich besser. 1968 kamen dann die Flutlichtmassen auf den Platz beim VfB, große Sache damals. Und zur 50-Jahr-Feier des VfB wurde dann prompt der FC Bayern eingeladen mit den damaligen Stars. Du hast es gerade angesprochen, unter anderem Franz Beckenbauer war dabei. Ein Sepp Maier war auch dabei. Sag mal, wie hat man die denn nach Eichstätt gelockt? Wie kamen die denn?
Ja, ich glaube, eines unserer Ehrenmitglieder, der Jürgen Trett, der hatte schon immer gute Verbindung nach München. Und so kam also immer der Kontakt zustande. Auch wir haben in den darauffolgenden Jahren ja öfters gegen den FC Bayern gespielt. Mhm. Und da war immer auch der Jürgen Trett war da ausschlaggebend. Der hat die Kontakte gehabt zum Uli Hoeneß. Ja, und das war halt damals 1970 schon eine tolle Sache. Einweihung vom Flutlicht und die Spiele. Es waren ja alle Weltmeister mit dabei.
Bulli eben, Roth, das wundert Gerd mich
Müller,
gerade.
Beckenbauer, Schwarzenbeck.
Dass die alle mitgekommen sind. Musste man da die Schwarzgeldkasse öffnen oder wieso nee, sind die dann
denke,
alle gekommen?
Damals war das noch nicht so. Und die sind auch gern gekommen. Die haben unsere bayerische Küche genossen. Also ich habe mir mal sagen lassen, dass der Sepp Maier dann aus dem Fenster davon ist, also in den Bus nachgekommen ist, weil er noch was hat aufessen müssen oder was restliches Gläser leeren müssen.
Na Wahnsinn.
Da ist er durchs Fenster abgehauen. Aber das war damals eine andere Zeit.
Kann man sich dann, um da vielleicht mal kurz einzuhaken, diese 50-Jahr-Feier, gerade wenn dann da im Prinzip im beschaulichen Eichstätt, wir haben es in den letzten Jahren ja vielleicht mal mit 1860 mitbekommen, wenn ein großer Verein kommt, was dann hier los sein kann. Kann man sich das dann wie so Volksfest vorstellen, wenn das vor allem wenn verbunden ist mit der 50-Jahr-Feier?
Ja, Volksfest möchte ich das nicht vergleichen, aber man hat auch in den früheren Jahren, wie der VfB in der zweiten Amateurliga gespielt hat, da waren oft 4.000 oder 5.000 Zuschauer auf unserem alten Platz. Also das war ja kein, da hatten wir keine überdachte Tribüne, aber da sind die Menschen, die sind da auf dem VfB-Platz geströmt, um diese Spiele auch in der Gauliga zu verfolgen. Und ja, das hat sich halt jetzt so entwickelt und wir profitieren auch jetzt natürlich von den Erfolgen, von den Zuschauern und das ist eine tolle Sache.
Ja. Wenn wir uns nochmal die 50er Jahre anschauen, Ende der 50 Jahre habe ich da was Kurioses rausgefunden. In einem Spiel um die Meisterschaft bewarfen die Geimersheimer, die sind ja hier ganz um die Ecke, die Eichstätter Spieler beim Stand von 1:1 mit Schlamm. Das ist doch der Oberhammer. Sag mal, Sepp, ja, was war
das? Also ich habe jetzt den Vorteil, weil ich jetzt bei der 100-Jahr-Feier auch die Chronik mitgeschrieben habe. Und das habe ich auch nachgelesen. Aber ich muss sagen, ich habe mir das auch berichten lassen. Und zwar von einem Zeitzeugen. Das war der Sohn vom damaligen Schiedsrichter Amler aus Wolkertshofen. Wolkertshofen liegt ja bei Eichstätt um die Ecke, sage ich jetzt mal, so 15 Kilometer weg. Und das ist mein Autohändler. Und da habe ich, der hat mich da natürlich auf dieses Spiel auch angesprochen. Und das war halt damals so. Da hat man halt
alles ausgenutzt, was geht.
Ja, er hat es zwar ein bisschen anders geschildert, aber das war halt so, dass die halt, der Schiedsrichter, der wollte eigentlich den Freistoß nicht geben, aber das hat ihm im Nachhinein auch leid getan. Dann hat die Polizei anrücken müssen und hat ihn vom Platz führen müssen. Also Schutzmaßnahme, aber das war halt so in den früheren Jahren. In den früheren Jahren ist auch, ich habe es mir von meinem Schwiegervater erzählen lassen, da ist früher gerauft worden, dann hat der Schiedsrichter zugeschaut und dann ist das Spiel wieder weitergegangen.
Das war damals also ganz normal.
Das war halt das eigentlich war halt in den 50, 60er Jahren, da war das gang und gäbe. Also nicht gang und gäbe, aber da hat es keine Platzverweise gegeben. Der Schiedsrichter hat gesagt, so seid fertig. Jetzt spielen wir wieder weiter.
Ordner gab es auch keine.
Ja, damals gab es noch keine Ordner.
Heute undenkbar. Wenn wir mal in die 70er schauen, jetzt nach dem Spiel gegen den FC Bayern, da gab es in Eichstätt 1970 eine ganz, ganz große Flut. Wie ist denn der Fußballplatz des VfB oder des Liquimoli-Stadion gegen so ein Hochwasser geschützt jetzt mittlerweile?
Ja, mittlerweile, denke ich, haben wir ja den Altmühlsee mit Hochwasser. Das ist nicht mehr so akut wie in den damaligen Zeit. Damals war halt der ganze Platz unter Wasser, das Sportheim unter Wasser, die Straßen unter Wasser. Ich kann mich noch selber erinnern, wie die Westenstraße in Eichstätt überflutet war. Aber das glaube ich, das
heute
ist in der heutigen Zeit eigentlich fast unmöglich, dass er so eine Flut kommt. Man hat ja einen Alpensee und da kann das schon reguliert werden.
Jetzt werfe ich mal einen Namen in den Raum. In den 70ern wurde der Ex-Bundesliga-Profi Horst Blechinger Trainer des VfB. Welche Erinnerungen hast du denn an den, Sepp?
Ja, der Horst Blechinger war Bundesligaspieler bei Schalke, kam aus Kipfenberg, arbeitete im Eichstätt im Landratsamt und war natürlich für den VfB in der damaligen Zeit ein großer Gewinn. Hat natürlich immer wieder was Neues eingeführt. Die Spieler haben davon profitiert. Wir sind auch damals aufgestiegen. Ich war da noch, wie er Trainer war.
Und das muss 1973 gewesen sein in der Saison.
Da war ich noch nicht bei den Senioren. Aber der Verein hat profitiert und er ist dann, glaube ich, nach 3 Jahren hat er den Verein wieder verlassen.
Richtig, genau. Ja, in den 70ern kam dann wieder der FC Bayern. Also die kamen ganz schön oft, nachdem man die zum ersten Mal an Land gezogen hatte. Warum kam es denn dann auch trotz dieser hochkarätigen Gegner nicht zu den gewünschten Erfolgen in der damaligen Zeit für den VfB? Also der große Aufstieg nach oben, der war noch in weiter Ferne. 1990 stand wieder der Abstieg in die B-Klasse. Richtig. Woran lag es denn?
Ja, man hat halt, wir hatten aus dem eigenen Verein auch nicht so die qualitativ guten Spieler. Das waren andere Zeiten. Ich habe gestern, am Wochenende hatten wir wieder am VfB-Platz unten ein Fest. Dann ist ein ehemaliger Spieler zu uns gekommen, den habe ich begrüßt und habe zu ihm gesagt, so Stevie, das ist Stevie, du und der Vorstand, Thomas Hein, die haben uns in die C-Klasse geschossen. Weil die waren damals aktive Spieler und ja, da hat man es halt so mit dem Fußball nicht so ernst genommen.
Ja, der Adalbert Liener, der hat mal einen schönen Satz gesagt, die Mannschaft ist untrainierbar, gebt ihnen einen Kasten Bier und alle sind zufrieden. Ist es jetzt immer noch so?
Nee, es hat sich alles zum Guten gewendet, aber den Satz hat er zu mir gesagt. Da war er Interimstrainer, hat in der Winterpause, aber vor der Winterpause noch übernommen. Und damals war man halt einfach bodenlos schlecht und da sind wir auch zu Recht, glaube ich, in der C-Klasse Siebter geworden. Und das hat sich ja dann alles der 90er Jahre dann oder Ende der 90er Jahre zum Positiven gewendet.
Genau, ich wollte es gerade sagen, wir schauen mal auf die Jahrtausendwende. In der Saison 99-2000 wurde dann ein 5-Jahres-Plan beschlossen, dass der VfB möglichst schnell in 5 Jahren nach oben kommt. Und mal ganz ehrlich, also was steckt denn da dahinter? Ohne Geld kann doch sowas gar nicht realisiert werden, wenn man nur Vertragsamateure hat.
Ja, wir hatten eine sehr gute Jugendarbeit. Wir hatten gute Jugendmannschaften. Ich will mich nicht loben, aber ich habe 13 Jahre auch die Jugend betreut. Und wir hatten also Spieler wie Jochen Regler, Dominik Schmidt-Ramsl, Benny Schmidt-Ramsl, mein Sohn, Philipp Kriegelmeier, Simon Böhm. Ich habe mir mit Sicherheit jetzt den einen oder anderen vergessen. Aber das waren alles Spieler, die in der Jugend gespielt haben. Und die Vorstandschaft war eine reine Fußballvorstandschaft. Das war auch positiv und haben ja gesagt, wir müssen was ändern mit den vorhandenen Spielern. Dann haben wir uns 3 gute Spieler geholt. Einen Franz Schreiner, einen ehemaligen Bundesliga- oder Zweitliga-Profi bei Unterhaching, der auch aus unserer Region kommt. Mit Josef Russer und Franz Dengler, noch 2 erfahrene Spieler. Und so waren wir dann 2 Jahre umgeschlagen.
Jetzt hast du, wenn ich da vielleicht mal kurz noch mal einhake und einen kleinen Exkurs, du hast die gute Jugendarbeit angesprochen. Das ist ja damals wie heute einfach ein Fakt und ein Punkt, der den VfB definitiv auszeichnet. Du hast gesagt, du warst 13 Jahre da im Prinzip mitverantwortlich. Wie baut man denn sowas eigentlich auf? Also wie, ich meine, man hat vielleicht irgendwie das Potenzial tendenziell in der Region, aber wie bringt man den VfB zu dem einen Verein, zu dem dann am Ende auch alle gehen?
Ja, bei mir war es halt so, mein Sohn, mein ältester Sohn, war ein sehr guter Spieler. Der war damals 13 Jahre alt, ging in die Knabenrealschule und dann hat man halt Spieler gesucht. Ich bin dann oft auch, wenn die Schulmeisterschaften waren, war ich vor Ort, habe dann die Spiele angeschaut. Mein Sohn Marco hat dann auch den einen oder anderen gekannt, hat gesagt, den könnte man gut gebrauchen, das ist ein guter Mann. Und so hat man dann eine Mannschaft zusammengestellt aus der Region, aus Eichstätt. Und das war eigentlich der Schlüssel zum Erfolg. Okay. Also wir hatten auch, aber man darf nicht vergessen, wir hatten mit Herbert Kodra, einen sehr guten Jugendtrainer. Der hatte zum Beispiel Jochen Regler und Dominik Schmidt-Ramsl Benedikt Strasser, unter sich Simon Böhm. Und aus diesem Gesamtpaket, die sind ja älter geworden, und dann hat sich natürlich das Ganze so entwickelt, dass wir gesagt haben, die spielen ja nicht in der C-Klasse bei uns, weil das waren, wir haben Bezirksoberliga damals schon gespielt, im Jugendbereich. Und deswegen haben wir halt was unternommen, um den Spielern auch natürlich einen Platz zu geben in der Kreisliga oder Bezirksliga. Und das war eigentlich der Schlüssel zum Erfolg.
Okay.
Bleiben wir mal am Anfang der 2000er. Da ist der Erik Hock Trainer geworden vom VfB, der ersten Mannschaft. Und der hat gleich bei seinem Antritt folgenden Satz gesagt: Wer in den Urlaub fährt, kann gleich seinen Pass abgeben. War seine Aussage oder seine Arbeit insgesamt eigentlich der Grundstein für den heutigen Erfolg des VfB?
Das kann man so sagen. Also
der Erik Hock war
ein außergewöhnlicher Mensch, ein außergewöhnlicher Trainer. Er ist leider voriges Jahr, kurz vor Weihnachten, einen Tag vor Weihnachten, verstorben. Aber das war halt eine Persönlichkeit. Sowas haben wir eigentlich noch nicht gehabt in Eichstätt. Ich weiß noch sehr gut, wie ich das Gespräch mit ihm geführt habe. Hat er mich eingeladen, nach Bayern-Gries zur Fahrlehrerausbildung, zur Akademie. Dann habe ich gedacht, um 10 Uhr hatten wir Termin, hatte ich gedacht, na ja gut, zum Mittagessen bist du wieder zu Hause. Ja, denkst du, um 3 war ich dann endlich mal zu Hause. Wir hatten 5 Stunden, der hat mir seine ganze Akademie gezeigt. Ich habe mich bald besser ausgekannt wie er selber. Und wir hatten eigentlich schon immer haben sich sofort gut verstanden. Und so kam das dann auch zustande, dass er der nach Eichstätt gekommen ist und dann diesen Satz, der hat gesessen, wenn man sagt, bei den Spielern, da hat sich keiner mehr was sagen trauen. Aber der Erik Hock war halt eine ganz besondere Persönlichkeit auf dem Platz. Er hat ein Spiel lesen können, er hat sofort korrigieren können. Er hatte also ganz besondere Fähigkeiten.
Seine Zeit, die war auch wirklich von Erfolg gekrönt. Der VfB ist dann direkt in die Bezirksoberliga aufgestiegen. Im Entscheidungsspiel gegen den SC Bajuwan 3-1 gewonnen. Ja, das ist wirklich interessant. 2019 ist der FC Bayern schon wiedergekommen, zum dritten Mal. Diesmal war aber der Thomas Müller dabei. Der war damals noch sehr, sehr unbekannt. Waren Sie dabei? Warst du dabei beim 3-7? Wart ihr beide dabei?
Also ich war, also 2019 war es nicht.
Nee, 2009.
2009
war es, da ist der Stern vom Thomas Müller in Eichstätt aufgegangen.
Hat 5 Tore hat er gemacht, 5 auf einmal.
5 Tore.
Wahnsinn.
Ja, die Bayern, die haben damals, der hat im Jugendbereich gespielt und dann ist dann zum Senioren gewechselt und die Leute haben schon gedacht, ja, was kommt, wer ist denn Thomas Müller? Aber der hat da in Eichstätt seinen Durchbruch geschafft. Für uns wäre das jetzt ein bisschen Futter für den FC Bayern, wenn sie jetzt mal wieder bei uns spielen würden. Vielleicht bringen sie dann wieder einen Spieler raus. Aber ich war damals dabei, ich weiß nicht, ob ich Abteilungsleiter war. Ich bin schon seit 35 Jahren im Vereinsausschuss und war Trainer, Reservetrainer, Jugendtrainer und Abteilungsleiter und jetzt bin ich halt für Presse und Sicherheit verantwortlich.
Jetzt, wenn man mal sagt, ohne den VfB Eichstätt wäre Deutschland dann 2014 also auch nicht Weltmeister geworden, ne?
Oder? Möglich ist
möglich, ne? Wenn ich da vielleicht bei, also 2009, jetzt riskiere ich natürlich alles, aber ich glaube, das war erst das erste Jahr von Louis van Gaal beim FC Bayern.
Ja, genau.
Hast du ihn dann, oder wie hast du ihn wahrgenommen? Weil ich habe mal so am Rande mitbekommen, dass die zweite Mannschaft vom FC Bayern zu Gast war und sehr arrogant aufgetreten ist. Und Louis van Gaal ist ja jetzt nicht als der größte Sympath bekannt. wie ist der damals aufgetreten? Oder beziehungsweise vielleicht auch der ganze Mannschaftsapparat?
Also ich weiß es, ich glaube mich an den Louis van Gaal selber nicht erinnern. Ich glaube nicht, dass der damals Trainer war, wie das Spiel war.
Ach, Jürgen Klinsmann? Aber...
Ich weiß nicht.
Klinsmann muss.
Oh Gott.
Muss direkt nach
der Gerland war mit Sicherheit.
Ja. Okay.
Es könnte auch Jupp Heynckes gewesen sein. Ich weiß es nicht genau.
Okay.
Aber der Bayern, FC Bayern war jetzt da nicht arrogant. Aber das ist natürlich für die Spieler, da hat es damals geregnet. Die sind dann schnell in, haben geschaut, dass sie schnell in den Bus zurückkommen. Der eine oder andere hat Autogramm geschrieben, aber arrogant sind sie also nicht aufgetreten.
Ja, schauen wir uns mal die Saison 2014-15 an. Zur Winterpause ist Markus Mattes dann zum VfB gekommen nach Eichstätt. Wer war denn eigentlich der Drahtzieher und wer kam auf diese geniale Idee?
Ja, wie gesagt, unser damaliger Trainer bis zur Winterpause, Jürgen Steib, hat den VfB verlassen. Mhm. Hatte ein gutes Angebot vom TSV Rhein, die wollten unbedingt in die Regionalliga aufsteigen. Und wir waren auf der Trainer, auf der Suche. Die TFK musste wieder heran, Trainerfindungskommission. Und dann haben wir halt, ja, ein Freund von mir, Szefke Krasniqi, mhm, auch ein ehemaliger VfB-Spieler, der hat zu mir gesagt, fragt doch mal den Mattes, das ist ein guter Trainer. Der Mattes war damals beim TSV Rohrbach. Und so kam also der Kontakt zustande. Es waren dann 3 Trainer in der engeren Auswahl. Mhm.
Und ja, rückblickend war es die beste Entscheidung, die man hätte treffen können. Ne?
Wir hatten also, wie gesagt, damals, wie es angefangen hat mit Franz Schreiner, eigentlich immer eine glückliche Hand mit der Auswahl der Trainer. Ein Karl-Heinz Forster war 4 Jahre beim VfB. Erich Hock, der einmal gesagt hat, ich gehe niemals zweimal zum gleichen Verein. Mhm. Der hat damals auch nach einem Jahr Unterbrechung
sein Comeback beim
VfB, beim VfB gegeben und ist wieder zum VfB zurück. Ja, so hatten wir eigentlich immer gute Trainer. Und bei Markus Mattes hat natürlich auch alles gepasst.
Interessanterweise wurde damals dann sogar auf den Aufstieg verzichtet, trotz Platz 2. Mal ehrlich, wieso lässt man sich denn eine solche Chance durch die Lappen gehen?
Ja, der VfB ist ein armer Verein, das muss man natürlich schon ganz klar sagen. Wir hatten also, für uns war das, damals war ist der Wechsel von der Bayernliga Süd in die Bayernliga Nord, mussten wir in die Nordliga wechseln. Das war alles für uns natürlich sehr überraschend, dass wir dort sehr erfolgreich waren. Und wir haben gleich eigentlich zu Beginn schon gesagt, es ist abgezeichnet, dass wir oben mitspielen, haben wir gesagt, ein Aufstieg kommt für uns nicht in Frage, mhm, weil wir die finanziellen Möglichkeiten nicht hatten. Also das war für uns eigentlich überhaupt nicht denkbar. Als dann ein Jahr später wir wieder oben standen.
Richtig, genau, wieder.
Dann hat man sich natürlich Gedanken gemacht und wir hatten dann das Glück, dass mit Liquimoli, ein Hauptsponsor, dem VfB, zum VfB kam. Und auch die Audi hat natürlich auch ein bisschen mit unterstützt. Und so konnten wir dieses Wagnis eingehen, in der Regionalliga aufzusteigen.
Das hat ja auch gut geklappt. Der VfB ist ja dann auch bayerischer Amateurmeister geworden, so als gallisches Dorf. Ist ja ein Riesenerfolg. Wo sind denn die ganzen Stars, die man mit dem Geld dann hätte verpflichten können?
Was für Geld?
Also. Ich glaube, wenn wir beim Thema Verpflichtung sind, da haben wir jetzt fast schon was übersprungen, weil in dieser besagten Winterpause kam ja nicht nur Markus Mattes zum VfB Eichstätt, sondern auch Michael Panknin. Bevor ich jetzt aber zu dem Punkt komme, wollte ich zum Liquimoli noch mal kurz eine Frage stellen. Ich habe da nämlich mal das Gerücht gehört, dass der Chef oder Geschäftsführer von Liquimoli immer so gerne Motorrad fahren war im Altmühltal und sich deswegen am Ende dafür entschieden hat, den VfB zu sponsern. Ist das denn wahr? Also könnt ihr zwei da irgendwie was dazu sagen?
Ob das Gerücht stimmt, weiß ich nicht. Er hat sich nochmal bei uns vorgestellt, damals, als er eingestiegen ist als Sponsor. Und da hat er auch die Geschichte erzählt, dass er so gerne im Altmetall Motorrad fährt. Und ja, weiß nicht, vielleicht war das dann wirklich der ausschlaggebende Punkt. Kann das sein?
Aber man muss ja sagen, das Café Schönblick hat der Herr Prost gekauft. Mhm. Und die Hotelerweiterung, das Ganze, das ist ja auch in enger Absprache mit der Stadt Eichstätt hat es geschehen müssen. Und so kam auch halt der Kontakt zustande, VfB, Stadt, Herr Prost, Liquimoli. Und dann kam halt dieses Sponsoring zustande. Mhm. Aber er hatte schon gesagt, dass er liebend gerne Motorrad fährt und auch sehr gerne durchs Almühltal.
Ja, das ist perfekt. Da hat die geografische Lage dem VfB mal schön in die Karten gespielt. Dann sind wir jetzt im Prinzip bei dir, Michi. Wir haben es gerade schon gesagt, im ersten Jahr noch verzichtet, im zweiten Jahr ging es dann aber rauf, 2016, 2017 aus der Bayernliga Nord aufgestiegen in die Regionalliga. Ich habe mir mal da zwei Sachen rausgeschrieben. Das erste ist im Prinzip, dass ihr seit dem zweiten Spieltag auf Tabellenplatz 1 wart. Ich bin jetzt mal ganz großzügig und spreche von einem Start-Ziel-Sieg. Und dann kommt noch dazu, dass ihr gemeinsam mit Aschaffenburg zusammen die beste Offensive hattet. Also aus 34 Spielen 83 Tore. Ich glaube, das lässt sich sehen. Ja, vielleicht erst die Frage an dich, Michi. Wie hast du diese Saison damals wahrgenommen?
Muss ich auch ein bisschen ausholen, weil ich damals kam, 2014 war es dann, glaube ich, im Winter, da war es auch noch eine ganz andere Mannschaft. Und als damals im Winter, als ich gekommen bin, da waren wir auch, haben wir gegen Abstieg gespielt. Also wir waren kurz zwei Plätze vor dem Abstiegsplatz ungefähr, ich weiß nicht mal ganz genau. Auf jeden Fall war klar, die Richtung geht eher Richtung Abstiegskampf. Ja, das haben wir dann geschafft und dann das Jahr darauf, das Heppe hat es ja vorhin schon gesagt, sind wir umgruppiert worden in die Bayernliga Nord. War auch ein Riesenumbruch in der Mannschaft. Viele Spieler, die schon lange dabei waren, sind dann gewechselt und wir haben viele Junge dazu bekommen auch. Und ja, wir wussten einfach nicht, wo wir stehen, wie gut wir eigentlich sind. Und dann hatten wir dann gleich dieses tolle erste Jahr in der Bayernliga Nord, wo wir Zweiter geworden sind. Das Heppe hat es ja vorhin auch schon gesagt, da haben wir dann der Verein leider darauf verzichtet, auf die Aufstiegsrelegation. Wobei man auch sagen muss, für uns Spieler kam das dann auch irgendwie überraschend. Also wir haben nie und nimmer damit gerechnet, dass wir da in der Saison oben mitspielen. Mhm. Und von daher haben wir das einfach dann natürlich so hingenommen. Ja, und im Jahr drauf, die Aufstiegssaison, da haben wir uns dann einfach noch weiter verstärkt in der Mannschaft. Da kam dann auch Fabian Eberle zum Beispiel oder Jomi Skintu kam da auch dazu und allgemein, ja, wir hatten da schon ein bisschen mehr Erfahrung und dann, ja, waren wir einfach von Anfang an oben dabei, sind gut in die Saison gestartet und man hat einfach gemerkt, dass wir eine richtig gute Mannschaft haben und haben uns da oben dann festgebissen und ja, war dann auch so die Motivation natürlich dann, als dann klar war, wir können auch aufsteigen und dann waren wir vielleicht als Mannschaft auch so reif und so weit, dass wir sagen, ja, das wollen wir jetzt wirklich auch schaffen. Und dann, lief die Saison ziemlich gut für uns und am Ende sind wir dann, glaube ich, am vorletzten oder drittletzten Spieltag aufgestiegen in Neumarkt. War das dann, da gab es dann auch eine schöne Feier. Genau, so war das dann, ja.
Okay. Hast du da, Sepp, noch irgendwie Gedanken dazu? Wie hat man das aus Funktionärsebene dann in dem Moment wahrgenommen, dass diese Mannschaft ja doch sich gefunden zu haben scheint?
Konnte man das genießen?
Ja, wir haben eigentlich jedes Spiel genießen können, weil wir nie damit gerechnet haben, dass wir solchen Erfolg haben mit dieser Mannschaft. Aber die Mannschaft, die ist durch dick und dünn gegangen, die haben miteinander gefeiert. Mhm. Es waren richtige Feierbiester. Wir hatten mit Fabi Schell, Florian Grau, so Sprachrohre in der Mannschaft. Die haben Gas gegeben ohne Ende. Und da hat einfach alles gepasst. Und das war eigentlich ausschlaggebend für uns, dass wir dann aufsteigen konnten. Und das hat man dann schon genießen können. Obwohl das natürlich mit sehr viel Arbeit verbunden war. Wir mussten ein Stadion, also unser VfB-Platz oder das Ligiomoli-Stadion war ja kein Stadion in dem Sinne. Die Auflagen vom Verband, die sind enorm. Wir haben dann mit unserem Architekten, mit dem Sepp Böhm, der hat dann das alles ausgetüftelt. Wir haben jetzt 2830 Plätze zur Verfügung. Also das mussten wir stemmen. Und es gab schon sehr viele Auflagen da zu erfüllen. Und es ist auch ein finanzielles Risiko gewesen für uns, in die Regionalliga aufzusteigen. Aber wir wollten das, der Mannschaft ja nicht verwehren. Wenn man zweimal hintereinander diese Erfolge feiert, dann kann man nicht sagen, jetzt nee, das machen wir jetzt da nicht.
Mhm. So. Wenn ich da kurz einhaken darf, wir haben eine lustige Geschichte dazu eigentlich. Der Seppa hat es ja schon gesagt, dass da jahrelang in der Mannschaft richtig guter Teamgeist war. Wir haben viel auch außerhalb des Platzes zusammen gemacht und gerade bei dem Regionalliga-Aufstieg habe ich eine lustige Geschichte eigentlich. Und zwar
Wie der Sepp hat es ja gesagt, da musste man dann das Stadion ausbauen und da brauchte man dann auch so Stehtribünen, diese Holztribünen gegenüber von der Haupttribüne. Und die haben wir Spieler teilweise dann auch, haben uns getroffen und haben die zusammengeschraubt in der Sommerpause.
Privat?
Ja, klar, wir haben, irgendjemand hat es angeleitet, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber wir brauchten halt ein bisschen Arbeitskräfte und wir haben uns zusammengerufen und haben die dann zusammengeschraubt, die Holztribünen, ja. Und die stehen heute noch.
Perfekt, daher hat die ganze Mannschaft mit angepackt. Das ist ja 2830 Plätze. Da habt ihr quasi jetzt einen Teil davon selber gebaut. Sepp hat es gerade angesprochen. Diese 2830 Plätze waren dann am 3.10.2017 meines Wissens das erste Mal wirklich voll. Also zumindest seit eben genau diese Zahl an Plätzen zur Verfügung stand. Und zwar war das der 14. Spieltag in der Saison 17-18 im Regionalliga-Heimspiel gegen 1860 München. Das ist ja dann quasi vielleicht schon nochmal so was anderes. Ich meine, man hat irgendwie vorher den FC Bayern jetzt schon dreimal zu Gast gehabt, aber das waren ja doch immer alles Freundschaftsspiele oder Testspiele. Jetzt kommt der große Lokalrivale des FC Bayern, die zweite große Mannschaft aus München, aber dann eben zu einem Pflichtspiel. Michi, ich habe mal geguckt, du wurdest in der 77. Minute für Lukas Schraufstetter eingewechselt. Wie fühlt sich das an, plötzlich gegen 1860 eingewechselt zu werden?
Also muss ich auch ein bisschen ausholen. Allgemein war die Regionalliga-Saison die erste da was ganz Besonderes für uns Spieler, weil ja, viele von uns haben es auch nicht damit gerechnet, nochmal oder irgendwann mal Regionalliga zu spielen. Und von daher waren da schon einige Spiele vorher auch richtig besonders für uns. Gerade das erste Spiel, Heimspiel gegen Unterföhring, war richtig was los, auch zuschauermäßig. Und dann der erste Heimsieg kommt mir jetzt in den Sinn gegen FC Augsburg 2. Das war auch so ein Erlebnis. Ja, gegen eigentlich fast eine Profimannschaft. Auch für uns Spieler was ganz Besonderes. Natürlich dann der erste Sieg nochmal richtig cool. Und ich glaube, vorher war sogar noch das Spiel gegen Bayern 2 zu Hause, wenn ich mich richtig erinnere. Bin nicht ganz sicher, aber da war auch ja, das Stadion fast ganz voll. Und das waren wir ja auch nicht gewohnt, dass dann so viele Zuschauer da sind. Und also für uns einfach was ganz Besonderes. Da haben wir dann leider gegen Bayern 2 haben wir dann der letzten Spielminute gegen das 3-2 gegen uns bekommen. Eine bittere Niederlage. Ja, aber dann natürlich das Spiel gegen 60, das du angesprochen hast, war natürlich was ganz Besonderes. Wir hatten ja jetzt dann irgendwie das Glück auch, dass gerade in dem Jahr, in dem wir in der Regionalliga spielen, dass er 60 dann runter musste. Und ja, gegen so einen Traditionsverein dann in der Liga zu spielen, das war natürlich dann schon eine richtige Hausnummer für uns alle. Und ja, da war die Hütte voll und also das Stadion meine ich. Und das Spiel lief dann auch richtig gut anfangs für uns. Wir sind 1-0 in Führung gegangen nach einem Eckball. Torschütze war Fabi Schell, glaube ich.
Exakt, ja.
Ja, also hat man natürlich Hoffnung gehabt, dann die Sensation zu landen und dann ja, mit zunehmender Spieldauer hat 60 immer mehr gedrückt, haben dann noch zwei Tore geschossen. Da waren wir auf einmal 2-1 hinten. Ich bin dann, ja, 77. Minute eingewechselt worden. Ja, in so einem Spiel, ich habe mich einfach gefreut, dass ich dann noch ran durfte. Also einfach ein ganz besonderes Spiel für uns alle. Hat dann leider nicht mehr für einen Punktgewinn gereicht, aber ich denke, da haben wir uns auch, ja, auch viele Freunde gemacht auch noch und viele Zuschauer gebunden.
Genau, also Zierheis und Karger haben damals das Spiel bis zur 73. Minute dann für 60 quasi entschieden oder zugunsten von 60. Jetzt ist dieses Spiel gegen 60 aber ja auch noch Teil der Hinrunde gewesen, die tatsächlich gar nicht so gut lief. Ihr wart in der Winterpause auf Platz 17 und habt dann aber in der Rückrunde mal richtig losgelegt. Also vielleicht Exemplare, es gab ein 3-0 über Schweinfurt, die ja auch jetzt seit Jahren in der Regionalliga da schon immer eine relativ gute Rolle spielen. Du hast das Thema mit den zweiten Mannschaften, quasi Profimannschaften angesprochen, 1-0 gegen die zweite Mannschaft des FC Ingolstadt. Wo kam da im Winter nochmal so dieser Push? Also habt ihr einfach die Eingewöhnungszeit gebraucht oder wie kann man sich das vorstellen?
Also muss sagen, wir sind eigentlich gar nicht so schlecht in die Saison gestartet. Also punktemäßig vielleicht schon, aber wir haben immer das Gefühl gehabt, dass wir eigentlich schon gut mithalten können.
Das erste Punktspiel gegen Unterföhring zum Beispiel haben wir 2-2 gespielt, aber waren die klar bessere Mannschaft und viele knappe Spiele auch verloren gegen Nürnberg oder unentschieden und dann gegen Bayern noch knapp verloren. Ja, es war einfach so, dass da oft Kleinigkeiten entschieden haben und es gerade in der Liga war es halt dann oft so, dass dann halt kleine Fehler noch bestraft werden. Es war vielleicht dann eine Liga tiefer noch nicht so. Mhm. Und dann hat man schon irgendwann die ersten Siege eingefahren und waren jetzt auch relativ wenige Spiele dabei, wo man sagt, wir waren jetzt wirklich hoffnungslos unterlegen. Und das hat uns dann auch Hoffnung gegeben und deswegen haben wir auch nie locker gelassen und ja, sind dann einfach auch ein bisschen reifer geworden als Mannschaft, haben eine richtig gute Wintervorbereitung gemacht und ja, dann haben wir einfach nochmal einen richtigen Schub nach vorne gemacht. Das hat man dann auch innerhalb der Mannschaft einfach gemerkt und die Rückrunde lief dann richtig gut für uns. Ja.
Mhm. Sepp, hast du vielleicht aus dem ersten Regionalliga-Jahr noch eine Anekdote oder ein Highlight, das für dich hängen geblieben ist? Ich meine, es waren ja relativ viele wahrscheinlich, aber gibt es so eine, die du raus?
Ja, ich denke, die beiden Spiele gegen 60 waren natürlich schon ein besonderes Highlight. Wir hatten ja gegen 60 zu Hause, das geht ja schon 6-8 Wochen vorher an, als dann da schon der Bayerische Fußballverband zum Gespräch bittet. Da kommt dann Feuerwehr, Rotes Kreuz, Polizei, also alles Verein, geht es alles um die Sicherheit und die Spieler. Das Spiel war natürlich schon toll. Man muss auch dazu sagen, es war ja gewährleistet, dass die 60er keine Randale machen, weil die haben gesagt, wenn sie innerhalb von Bayern spielen, dann sind die ordentlich und so war das auch. Da hat es 0,0 gegeben. Anders war es bei den Bayern Amateure, die haben uns da Eier in den Käfig gelegt, also der Käfig ist ja der Sicherheitsbereich, mhm, und haben dann auch Bengalos losgelassen in der ersten Halbzeit. Wer muss die Strafe zahlen? Wir natürlich als Heimverein. Das war so ein bitterer Beigeschmack. Und das Rückspiel in München bei 60 war natürlich auch, ja, 15.000 Zuschauer. Wann stehen unsere Spieler, die normalerweise gewohnt sind, vor 600, 700 Zuschauern zu spielen, dürfen im Grünwalder vor 15.000 Zuschauern spielen? Das war ganz toll. Wir haben auch 1.500 eigene Fans dabei gehabt. Auch wenn wir das Spiel deutlich verloren haben, war das natürlich was ganz Besonderes. Aber die Blue Adria, das ist die 60er-Kneipe gegenüber dem Stadion, die hat uns gehört bis spät nach dem Spiel. Da war der VfB Hausherr sozusagen und das bleibt immer in Erinnerung.
Es war ja damals, ich habe es tatsächlich nicht vorliegen, aber ich glaube ein 1-5 im Grünwalder. Ein Jahr später seid ihr wieder ins Grünwalder gefahren. Diesmal ging es dann aber wieder gegen täglich grüßt das Murmeltier, die Bayern, die zweite Mannschaft. 2.11.2018, 18. der Spieltag der Regionalliga, gegen Bayern 2 und ihr gewinnt 3-0. Was kann man dazu so sagen? Also es ist ja im Prinzip die Mannschaft, die momentan im Prinzip in der dritten Liga jetzt nach Strich und Faden so spielt, wie sie möchte, wurde da vom VfB Eichstätt ganz schön aufgemischt.
Was wurde denn da in der Kabine besprochen vorher, dass man so rausgeht und das Ding so niederreißt?
Also ich war da, das ist auch gar nicht beim VfB, mhm, ich bin dann ja weg gewesen, deswegen, ja.
Lass mal die Frage beim Sepp vielleicht. Mhm.
Bei diesem Spiel war ich auch nicht anwesend.
Also, das ist natürlich sehr, sehr schade.
Ich war mit unserer Polizeiverband, war ich in Norwegen auf einem internationalen Turnier unterwegs. Wir haben das aber, der Markus Waffler, der auch bei uns Vorstopper spielt, Innenverteidiger, der war zu diesem Zeitpunkt auch in Oslo, studiumsbedingt. Und mit dem habe ich das Spiel in Norwegen verfolgt. Aber ich glaube, die Mannschaft war heiß und wir waren ja auch gut drauf. Markus Matus hat mit dem Trainerteam wieder hervorragende Arbeit geleistet. Und der Spielverlauf, wenn man sich das Spiel noch zurückerinnert, das war natürlich ja ganz toll, wie wir die Konter gefahren haben. Und wir haben das Spiel eigentlich auch nicht unverdient 3-0 gewonnen. Also Bayern hat ja auch mit Wried, der jetzt Torschützenkönig oder Spieler des Jahres in der dritten Liga wurde, der hat gespielt, der Chinese oder Koreaner, Yeong hat gespielt, also die waren ja auch komplett, aber mei, so läuft es halt einmal. Wir hatten das Glück, das wird uns niemand mehr nehmen können. An dieses Spiel werden wir immer daran erinnert, auch wenn wir wieder Strafe haben zahlen müssen, weil ein Zuschauer einen Bengalo gezündet hat. Das war so ungefähr die Rache für das Hinspiel, aber der war eindeutig von uns, wobei das der wohnt in München seit 20 Jahren, aber gehört zum VfB mit dazu. Aber das ist ein unvergessliches Spiel gewesen und wird es auch immer bleiben.
Ja, dann vielleicht der Vollständigkeit halber noch. Also Yomi Skintu hat das 0:1 und das 0:3 erzielt und Luschi mit dem 0:2. Also nach 68 Minuten stand es dann 0:3. Und das ist dann natürlich schon eine ganz schöne Sache. Jetzt kämen wir aber trotzdem nochmal zurück zu dir, Michi. In der Saison drauf warst du wieder beim VfB, aber in anderer Funktion. Magst du vielleicht da nochmal kurz, beziehungsweise in teilweise anderer Funktion, möchtest du das vielleicht einfach nochmal kurz selber erklären?
Ja, ich bin dann nach der ersten Regionalliga-Saison dann gegangen von Eichstätt. Ich wollte einfach in die Trainerschiene gehen, habe dann im FC Ehekirchen einen guten Verein gefunden. Da habe ich Spielertrainer gemacht ein Jahr. Und was auch erfolgreich war und gut. Und dann hat der VfB Eichstätt wieder bei mir angefragt, ob ich wieder zurückkommen möchte. Diesmal halt eben als Co-Trainer. Ja, dann haben wir das lange überlegt und ja, ich hatte einfach in Eichstätt eine tolle Zeit als Spieler und kannte natürlich noch viele aus der Mannschaft und hatte im Markus Mattes natürlich auch einen sehr guten Trainer und ja, habe das so einfach als Chance gesehen, mich da weiterzuentwickeln, dann noch einfach meine Trainerlaufbahn hin mich da zu entwickeln und ja, ich kannte ja den Verein, habe mich da immer wohl gefühlt und mich dann im Endeffekt dazu entschieden, das zu machen, genau. Diesmal eine andere Funktion, aber auch sehr spannend auf jeden Fall.
Jetzt würde ich einfach mal als unwissender Außenstehender behaupten, dass das beste oder das außergewöhnlichste Spiel in dieser Saison eigentlich vor dem offiziellen Saisonstart der Regionalliga stattgefunden hat, am 11.8. mit dem DFB-Pokalspiel gegen Hertha BSC in Ingolstadt. Mögt ihr da einfach beide mal so eure Eindrücke davon von schildern, wie es ist, dann gegen Hertha BSC zu spielen? Das ist ja doch nochmal quasi die nächste Stufe zu 1860.
Wieso konnte man denn nicht in Eichstätt spielen? Wieso musste man denn eigentlich ausweichen?
Ja, ich selber war ja, also wir waren zu dritt. Da gibt es ja ganz viele Vorbesprechungen. Mhm. Wir waren in Halle Saale bei einer Vorbesprechung. Wir waren am Biberer Berg in Offenbach bei einer Vorbesprechung. Und da wurde uns ganz schnell klar und auch deutlich gemacht, dass wir in Eichstätt nicht spielen können. Ja, also das ist unmöglich. Was man da jetzt für Auflagen bekommt, das geht einfach nicht. Und so war halt die Frage, wo spielen wir, wo können wir spielen? Fred Pfaller hat das in die Hand genommen und letztendlich durften wir in Ingolstadt im Adi-Sportpark spielen. Das war natürlich ein ganz besonderes Spiel für uns. Ja.
Wetter hat auch gepasst, mehr als 30 Grad.
Mehr als 30 Grad, das ist jetzt vielleicht nicht so zugute gekommen. Aber ich glaube, wir haben ein sehr ordentliches Spiel gemacht und es wäre vermessen gewesen, wenn wir sagen würden, wir hätten eine Chance gegen Hertha gehabt. Vielleicht auf unserer Wiese in Eichstätt wäre es vielleicht möglich gewesen, die zu ärgern, aber in Ingolstadt, das ist natürlich schon mal ein ganz anderer Rasen, muss man ganz ehrlich auch sagen, ich glaube, der Michi kann das bestätigen, da rollt der flutscht der Ball und absolut. Da muss man sich erst daran gewöhnen, also
ja.
Und ja.
Ja, aus Mannschaftssicht, dieses DFB-Pokalspiel, das ist natürlich von Anfang an so in die Köpfen rumgeschwirrt, von allen Spielern, auch von im Trainerteam. Zuerst wussten wir auch nicht, wo wir spielen. Als dann rauskam, dass wir in Ingolstadt spielen, haben sich alle gefreut. Das ist natürlich ein cooles Stadion, professionell, sehr professionell, super Rasen. Ja, und dann ging es ja erst einmal darum, das war auch spannend, da waren wir gerade mitten in der Vorbereitung, ging es darum, gegen wen wir überhaupt spielen. Und da haben wir dann ein Training gehabt in Eichstätt und haben dann die DFB-Pokalauslosung im Sportheim verfolgt. Und da hätte es ja natürlich auch sein können, dass man jetzt deutlich weniger attraktiven Gegner bekommt. Ich meine, ja, wir waren relativ spät dran bei der Auslosung. Und dann waren schon viele gute Vereine weg. Ja, Bayern Dortmund zum Beispiel waren schon weg. Und da hat man natürlich gehofft, man bekommt noch irgendeinen attraktiven Gegner. Und dann, als dann Hertha wurde, haben sich alle gefreut, weil Hertha ist natürlich schon eine Hausnummer, Traditionsverein, Hauptstadtclub. Es ist natürlich schon, also das war natürlich dann schon richtig cool. Ja, und dann, es war eigentlich dann schon, die Saison ist ja schon angelaufen gewesen, dann war das DFB-Pokalspiel ja so nach 4, 5 Spieltagen, ich weiß es nicht mehr genau. Ja, man hat sich relativ normal darauf vorbereitet. Allerdings, ja, das ist natürlich ein Highlight für jeden Spieler, für jeden Trainer. Was ganz Besonderes. Und natürlich hat man immer ein bisschen Hoffnung, dass man vielleicht den großen Bundesligisten ein bisschen ärgern kann. Wir sind dann auch richtig gut in die Partie gestartet, hatten dann zwei so Halbchancen, einen richtig guten Weitschuss von Jakob Titzelsberger, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, wenn wir da in Führung gegangen wären, vielleicht hätten wir es dann ein bisschen länger spannend machen können. Das ist ein bisschen vermessen jetzt auch zu sagen, aber der Hertha hat dann im Endeffekt richtig aufgetreten, noch vor der Halbzeitpause und uns dann ein paar Tore eingeschenkt. Dann war das Spiel leider relativ früh entschieden. Wir haben uns dann in der zweiten Halbzeit nicht aufgegeben und haben dann sogar auch noch mit Julian Kügel ein Tor erzielen können, was natürlich auch cool war. Aber ja, im Endeffekt hatten wir dann doch keine Chance, aber auf jeden Fall ein unvergessliches Erlebnis. Gerade dann auch nach dem Schlusspfiff, wenn ich mich daran erinnere, kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn wir dann an der Tribüne vorbeigehen und die ganzen Zuschauer uns zujubeln. Also das sind einfach Momente, die erlebt man als Amateurfußballer normalerweise nicht und so durfte man sie erleben und einfach eine tolle Geschichte, ja.
Auch die Saison danach, die war dann ja wunderbar. Also kam ja überhaupt nicht in Abstiegsnöte, im Gegenteil. Und da werfen wir jetzt gleich nochmal einen Blick auf die aktuelle Saison 2019-20. Zur Sommerpause letztes Jahr gab es ja einen, ich will nicht sagen Rundumwechsel, aber doch einiges Personal wurde ausgetauscht. Trotzdem steht der VfB aktuell noch sehr, sehr gut da. Jetzt hat der BFV die Fortführung der aktuellen Saison beschlossen. Mal aus eurer Sicht, seid ihr zufrieden damit, dass jetzt mit dem aktuellen Tabellenstand mal Türkgücü rausgerechnet weitergespielt wird? Ist das eine gute Lösung?
Also wenn ich was sagen darf, aus meiner Sicht wäre ein Abbruch die deutlich bessere Lösung gewesen. Man muss ja auch an die finanzielle Situation der Vereine denken. Wir haben jetzt noch 10 Punktspiele. Das heißt 5 Heimspiele. Für eine ganze Saison. Ein ganzes Jahr bis Ende Mai 5 Heimspiele. Jetzt kommt noch der Ligapokal dazu. Aber man weiß nicht, wie der überhaupt abläuft, ob das attraktiv ist, ob der von den Zuschauern angenommen wird. Der VfB muss ja seine Spieler für ein ganzes Jahr bezahlen, zwar nicht viel, aber trotzdem, das ist eine Belastung und wir haben 5 Heimspiele. Also das eigentlich geht es gar nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Wir hatten
Absolutes
jetzt
Draufzahlgeschäft.
das Glück, dass wir vom FC Bayern diese 20.000 Euro bekommen
Ja.
aus diesem Fonds, aber das reicht bei Weitem also nicht aus. Und dieses Problem haben andere Vereine auch. Also ich denke, Memmingen hat momentan, was ich, 10, 15 Spieler schon abgegeben. Wir haben dieses Problem so nicht, weil wir haben auch keine so hochbezahlten Spieler. Das ist unser großer Vorteil, so sehe ich das. Aber wenn die bei einem Saisonabbruch, da wäre Schnitt da gewesen, gut, wir wissen nicht, wann wir anfangen können. Man weiß nicht, wie viele Mannschaften in einer Liga sind. Der Verband hat es natürlich aufgezeigt, hat gesagt, no, ne, dann müsst ihr halt 5, 6 Mal unter der Woche englische Woche spielen. Das ist für uns nicht möglich,
Ja.
weil unsere Spieler alle ihrem Beruf nachgehen. Wenn der Lehrer Michael Panknin, der kann nicht sagen, ja, ich fahre Mittag schon weg, weil aber der hat ja noch Schule. Und das geht halt nicht.
Also aus Trainer- und Spielersicht muss ich auch sagen, dass ich die Entscheidung vom Fußballverband, vom Bayerischen Fußballverband nicht gut finde. Und ja, ich denke, das sehen auch, also bei uns in der Mannschaft zumindest eigentlich fast alle Spieler und alle Trainer so. Ja, also Seppa hat es ja jetzt gerade schon erklärt und aus sportlicher Sicht. Ich meine, wenn man jetzt eine neue Saison angefangen hätte, so eine neue Saison hat auch immer wieder einen Reiz, irgendwie immer was Besonderes anfangs und ja, es ist jetzt einige Monate schon Pause und da jetzt die alte Saison weiterspielen, finde ich jetzt auch nicht gut. Ja, und es sind auch einfach sehr wenig Spiele. Also ich hätte auch den Abbruch favorisiert.
Okay. Muss auch noch dazu sagen, es gibt fünf Regionalligen.
Ja.
Und vier Regionalligen sind abgebrochen worden. Nur Bayern spielt weiter.
Das stimmt, ja.
Also das ist ja auch schon ein Punkt, wo ich sage, völlig unverständlich. Jetzt hat man Türkgücü aufsteigen lassen, jetzt fehlt uns das Heimspiel auch noch.
Ja.
Dieses Heimspiel fehlt uns.
Ja.
Und ich sage, 1000 Zuschauer wären gekommen. Mit 1000 Zuschauern, mit unseren Zusatzeinnahmen über Catering, sind es vielleicht 10.000 Euro. Das hat einfach so bestimmt, ist das bestimmt worden, weg, brauchen wir nicht. Also das, an das muss man an die Vereine auch denken. Und das ist das große Problem.
Ja, definitiv. Dann vielleicht jetzt mal diese eine Saison, das ist natürlich jetzt wahnsinnig unglücklich, dass die jetzt da quasi liegt. Aber mal so grundsätzlich als Ausblick vielleicht zum Abschluss dieser Folge. Habt ihr noch so eine Sache, die ihr quasi dem VfB in der Zukunft wünscht oder was ihr euch vorstellen könnt, was vielleicht das noch in der Zukunft gehen könnte? Weiß ich, fangen wir einfach mit dir an, Michi. Also wo denkst du, geht die Reise vielleicht auch hin?
Naja, ich würde dem VfB natürlich wünschen, dass man einfach auf lange Sicht diesen hochklassigen Amateurfußball halten kann, ob es jetzt dann Regionalliga ist oder vielleicht auch mal wieder in der Bayernliga, ist natürlich auch okay, dass man da einfach den Namen, den man sich da jetzt die letzten Jahre erarbeitet hat, auch, dass man das einfach halten kann, dass man da einfach ein Aushängeschild ist für die Region sportlich. Und was ich auch cool finde, also was ich richtig gut finde beim VfB in den letzten Jahren auch, dass die Jugendarbeit richtig vorangeht, da hat man auch richtig gute Jugendtrainer, denke ich, die sich da richtig engagieren, haben wir jetzt in der Corona-Zeit auch wieder gesehen, geben sich da richtig Mühe, dass das wieder anläuft. Also der VfB ist jetzt nicht nur ein Verein für hochklassigen Amateurfußball, sondern auch eben für die Basis, weil da wirklich auch viele Mannschaften sind in der Jugend und das sollte auch weiterhin so bleiben. Trotzdem wäre es auch cool, wenn hin und wieder mal ein Spieler aus der Jugend rauskommt, der dann auch wirklich auch in der ersten Mannschaft eine gute Rolle spielt. Da gab es die letzten Jahre schon einige mit Simon Böhm zum Beispiel, mit der Benny Schmidt-Ramsel, der jetzt immer noch das absolute Zugpferd und Kapitän in der ersten Mannschaft ist. Und ja, sowas ist immer cool, wenn dann einfach wirklich ein Spieler aus der eigenen Jugend rauskommt, in der ersten Mannschaft eine gute Rolle spielt und auch den erfolgreichen Weg dann mit weitergehen kann.
Mhm. Sepp, vielleicht noch dein Schlusswort.
Ich möchte mich dem Michi anschließen, der hat eigentlich alles gesagt. So wär das eine tolle Sache für den Verein. Ich würde mir auch wünschen, wenn die Stadt Eichstätt es so sehen würde, dass wir ein sehr guter Werbepartner wären. Und der größte Wunsch ist, dass die Zuschauer wieder kommen können, dass die Pandemie ein Ende hat und dass wir wieder eigentlich alle so wie früher auf den Platz gehen können, feiern, Niederlagen feiern, Siege feiern. Und das wäre eigentlich das schönste Geschenk für uns alle.
Ja, das finde ich ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Dann möchte ich mich auf jeden Fall zuerst mal bei unseren beiden Gästen bedanken. Vielen Dank, dass ihr da wart. Danke auch bei dir, Alex, für deine kompetente Art gerade in der Tradition des VfB. Und ja, dann wünsche ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern viel Spaß bei den nächsten Folgen. Und
ich sage auch danke. Danke Felix, danke Sepp, danke Michi. Es war eine nette Runde. Genau, und ich wünsche ebenfalls viel Spaß bei den anderen Folgen.
Danke euch. Ciao, ciao.
Danke.